Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Mirko Kaminski von Achtung. Viel Spaß!
Wirtschaft wird durch Psychologie geprägt. Es gibt eine sehr große Zurückhaltung, was Budgets angeht. Es gibt große Unsicherheiten. Ich höre von anderen Agenturen, gerade von Werbeagenturen, dass die Pitches gewinnen, schon Leute einstellen und dann passiert aber nichts. Es kommt kein Briefing, es startet kein Projekt. Und das ist eine sehr große Schwierigkeit, auch gerade mit Blick auf Planung. Dann kommt noch das große Thema KI hinzu. Aber gerade in solchen Zeiten sind ja Ideen gefragt und sind ja Innovationen gefragt. Ja. Es wird ja nachgefragt, Dinge anders zu machen, vielleicht effizienter zu machen, mal anders drauf zu gucken. Und das ist doch eine ganz, ganz große Chance für Gründung.
Wer ins kalte Wasser springt, der kann ein Abenteuer erleben. Das ist ungefähr das Motto von Mirko Kaminski, denn wir reden heute über die neue GründerInnen-Plattform Achtung Co-Found. Und damit herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Hier geht es seit 2018 um die neue Arbeitswelt und ich freue mich hier mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über ihren Weg zu sprechen, ihre Story und über neue Ideen, die uns helfen, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten. Mirko Kaminski ist heute zum zweiten Mal bei mir. 2021 haben wir bereits gesprochen hier im Podcast. Es ging unter anderem um das Eisbaden, das verbindet uns, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Es ging aber auch um seine Story, wie er zum Radio kam und dann vom Radio in die PR und dann auch die eigene Agentur gegründet hat. Achtung, mittlerweile ein richtiges Agenturnetzwerk, mehrfach ausgezeichnet. Und wir sprechen heute über die neue GründerInnen-Plattform, die man bei Achtung ins Leben gerufen hat, Co-Found. Und ich wollte natürlich wissen, warum hat man das getan? Warum ausgerechnet jetzt in dieser großen Krise? Und Mirko sagt, in der Krise entsteht eben auch viel. Und wer sich jetzt anschaut, wie sich die Dinge entwickeln, welche Chancen KI hat und worauf der Wert auch gelegt werden sollte zukünftig, was das mit Beziehungen zu tun hat, der ist hier heute richtig. Wir haben das Ganze in Hamburg aufgenommen, in den Räumlichkeiten von Mirko und Achtung. Viel Spaß dabei und bevor wir durchstarten, noch eine kurze Bitte. Abonniert diesen Podcast, das könnt ihr sehr einfach in eurer Podcast-App tun. Einmal auf Abonnieren klicken und schon seid ihr im Loop und bekommt jede Woche Freitag eine neue Folge auf die Ohren. Dazu gibt es übrigens noch einen Storytelling-Newsletter, da wird auch noch ein bisschen mehr beschrieben zu dem Podcast selbst, zu den Hintergründen dieser Geschichten, die ich hier erzähle. Findet ihr alles in den Shownotes. Wenn ihr mögt, schaut da mal rein. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den Podcast mit Mirko. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute in Hamburg bei Achtung bin beim lieben Mirko. Moin.
Herzlich willkommen. Moin, moin.
Wir sehen uns heute zum ersten Mal im echten Leben.
Das ist total verrückt. Wir haben so viel korrespondiert, auch schon mal eine Aufnahme zusammen gemacht,
genau.
Wegen der Eisbademeisters hin und her geschrieben und telefonierten jetzt das erste Mal wirklich physisch. Verrückt.
Macht das einen Unterschied?
Ich finde nicht. Also ich finde, in echt siehst du noch besser aus als auf Fotos.
Selbstverständlich. Nee, aber natürlich ist es eine andere Qualität, wenn man sich begegnet physisch. Aber wenn man sich schon eine Weile kennt, dann geht das auch so irgendwie, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann das aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so auseinanderhalten. Also wenn ich jemanden treffe, mit dem ich zuvor schon gezoomt habe oder auf Teams gesprochen habe oder so, kriege ich gar nicht mehr richtig auseinander. Wann haben wir uns das letzte Mal denn echt gesehen und wann war es nur ein Videocall?
Ja.
Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ja.
Aber ich finde das schwer auseinanderzuhalten.
Ich hatte kürzlich auch den Markus Albers zu Gast. Der schreibt tolle Bücher auch über den Wandel der Arbeitswelt, schreibt auch für die Brand 1, hat auch eine Content-Agentur. Der war auch relativ am Anfang bei mir zu Gast im Podcast. Und jetzt haben wir uns, so wie wir beide, in Berlin dann getroffen. Und da mussten wir erstmal überlegen, ob wir uns schon mal physisch getroffen hatten und stellten fest, nee, wir treffen uns auch zum ersten Mal.
Ist aber mir trotzdem, auch schon mal passiert.
Trotzdem ist man sich dann irgendwie schon vertraut, natürlich auch über die Berichterstattung, die du ja natürlich auch machst, von deinem Fehmarnsteg, den wir hier zum Beispiel gerade im Hintergrund sehen, von der Agentur.
Es gibt da noch ein ganz anderes Phänomen, das aufgrund meiner gewissen Reichweite auf LinkedIn beispielsweise und der Tatsache, dass ich ja schon so lange social unterwegs bin mit Videos, Interviews und so weiter, dass manchmal auf Abendveranstaltungen Leute auf mich zustimmen und sagen, Mensch Mirko, wie geht's denn und wann bist du das letzte Mal vom Fehmarnsteg gesprungen? Und ich überlege, woher kenne ich die? Ich kenne sie nur gar nicht. Nur sie haben das Gefühl, mir irgendwie nahe zu sein, weil sie mich regelmäßig sehen. Weiß nicht, ob dir so etwas auch schon einmal passiert ist.
Das ist mir auch schon mal passiert. Aber am Ende kommt es ja, glaube ich, immer darauf an, ist man sich sympathisch, vertraut man sich, wie kommt man miteinander klar? Und ich bin ganz neugierig, was auch seitdem passiert ist. Du warst nämlich im Februar 2021 schon bei mir zu Gast im Podcast. Ich glaube, da warst du auch gerade auf Fehmarn.
Das ist ja Jahrhunderte her.
Ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall eine halbe Pandemie noch drin gewesen und eine Chat-GPT-Revolution und vieles mehr. Wie geht's denn heute Morgen?
Mir geht es sehr gut und ich freue mich in der Tat darauf, gegen Abend nach Fehmarn wieder zu fahren. Ich bin ja immer übers Wochenende und manchmal auch ein verlängertes Wochenende da und das ist wirklich so mein Refugium und für mich der Ort, an dem ich runterkommen kann und mich entspannen kann.
Wir sind beide Nordlichter. Vielleicht magst du dich auch nochmal denjenigen vorstellen, die dich nicht kennen. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Ich weiß gar nicht, ob es die schon gab vor 4,5 Jahren. Auf jeden Fall spricht ja meine mittlere Tochter Mathilda das Intro ein und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst.
Ich habe eine Agentur beziehungsweise mehrere Agenturen und diese Agenturen helfen mit Hilfe von Kommunikation Unternehmen, ihre Marke bekannter zu machen oder aber zum Beispiel die Mitarbeiter zu begeistern, sodass die sich wohlfühlen in dem Unternehmen oder aber Probleme zu lösen. Das ist das, was ich tue.
Und du kommst ja ursprünglich vom Radio, ne?
Richtig, genau. Beziehungsweise eigentlich von der lokalen Zeitung. Ich bin auf Fehmarn geboren, bin Insulaner und zwar gebürtiger. Heutzutage geht das auf Fehmarn gar nicht mehr, weil der Kreissaal nicht mehr da ist, sondern ich glaube, muss dann irgendwie eine Stunde irgendwo hinfahren, um zu entbinden. Und ich bin auf Fehmarn geboren und bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort mein Abi gemacht und eigentlich schon während der Schulzeit für so bekannte große Medienmarken wie das Fehmarnsche Tageblatt und das Bauernblatt Schleswig-Holstein den Reporter geschrieben. Aber das war eine sehr lehrreiche und tolle Zeit und vor allen Dingen bin ich da auf den Geschmack gekommen. Ich habe meine Begeisterung, meine Leidenschaft für Kommunikation dort entdeckt. Insofern bin ich sagenhaft dankbar dafür. Bin auch dankbar für meine Zeit in der Landjugend und im Landjugendvorstand. Denn auf Fehmarn ist es so, ist halt eine Urlaubsinsel, dass in den Sommermonaten unglaublich viel los ist. Ja. Und da sind sagenhaft viele Menschen und da haben dann, zu dem Zeitpunkt war das so, Discos auf und Bars und es gibt das Kino und so. Die haben aber alle im Winter geschlossen. Und dann sei man so 15, 16 Jahre alt auf so einer Insel, auf der die Bürgersteige hochgeklappt werden abends um 18 Uhr. Und dann musst du erfindungsreich sein, musst du kreativ werden.
Dumme Ideen.
Ja, dumme auch, aber auch gute. Auch gute dumme. Wir haben da so einen Landjugendkeller gehabt und den galt es auch zu bespielen. Ne? Und wir haben dann Events dort gehabt und haben uns Sachen ausgedacht. Wir haben aber auch solche Dinge erfunden, wie das Anbaden, jetzt kommt's, auf Fehmarn. Das gibt es dort seit mehr als 30 Jahren und ich habe es miterfunden. Und dann spielt da der Spielmannszug der Feuerwehr und der Bürgermeister kommt oder der Tourismusdirektor, um die Badesaison am 2. Januar zu eröffnen. Und da stürmen mittlerweile, ich glaube, 200 Leute ins Wasser. Zu dem Zeitpunkt waren es, weiß ich nicht, 50, 60 und Hunderte gucken dazu. Und das ist noch ganz wichtig, weil es auch mit Kommunikation zu tun hat. Ich habe von Anfang an auch immer die Medienarbeit gemacht. Also RTL eingeladen, Sat.1 eingeladen, den NDR eingeladen, die Lübecker Nachrichten eingeladen, die DPA eingeladen.
Ja.
Und so ist auch entstanden das Grabenspringen der Landjugend Fehmarn über die Kopendorfer Au. Da nimmst du so einen Segelmast in die Hand, nimmst Anlauf und versuchst dich rüber zu
schwingen. Meistens klappt's.
Meistens klappt es eben nicht.
Ach so.
Und deshalb kommen ja auch dort Hunderte und kommen auch Medien, um dieses Spektakel mitzuerleben, weil die meisten natürlich reinfallen. Da hat sich auch schon mal jemand einen Zahn ausgeschlagen und so. Aber
du hast es auch geschafft. Bist schon mal rübergekommen.
Ich muss dir gestehen, ich habe es miterfunden, ich habe es mitentwickelt, aber ich bin da nie selbst rüber.
Ihr hört es hier zuerst.
So. Und das war eine total schöne und wie gesagt auch lehrreiche Zeit, weil sie mir die Möglichkeit gegeben hat, meine Liebe zur Kreativität und auch meine Leidenschaft für Kommunikation zu entdecken. Mhm. Und dann bin ich, während ich eine Bankausbildung gemacht habe, die unglaublich langweilig war, bin ich zu RSH gegangen. Ich habe quasi in der Woche meine Bankausbildung gemacht und am Wochenende war ich Bereitschaftsdienst im RSH-Studio in Lübeck, hatte so ein Pieper an der Hose und so ein riesengroßes C-Netz-Handy. und Handy, was heißt Handy? Ein Koffer.
Wie Michael Douglas in Wall Street, diese
Dinger. Genau, richtig. Und ein RSH-Wagen. Damit war ich natürlich auch ein Star irgendwie, weil draußen RSH drauf stand. Und bin gerufen worden zu Feuerwehreinsätzen oder wenn es irgendwo eine Demo gab und habe mich dann live im Programm gemeldet. Und da habe ich dann so nochmal mehr meine Leidenschaft für den Journalismus entdeckt und für Kommunikation. Und bin dann während meines Studiums in Kiel ins Funkhaus nach Kiel gewechselt und habe da moderiert. Ich war Reporter, ich habe die Morningshow am Ende produziert und auch viel, viel PR gemacht für die Morningshow. Und fand das großartig, diese Resonanz auch zu beobachten und zu beobachten, wie du Menschen aktivieren kannst mit Geschichten, mit Ideen, ja, mit Kampagnen. Und deshalb habe ich da für mich beschlossen, das soll mein Job werden und bin dann zu Börsenmarsteller nach Frankfurt.
Lass uns mal kurz im Radio bleiben. Ich habe ja in den 80ern, wie gesagt, in Rostock aufgewachsen, in der DDR. Wir haben natürlich schon einen Radiosender logischerweise reinbekommen und ich habe das damals immer mitgeschnitten auf dem Kassettenrekorder und habe mich immer geärgert, wenn Leute wie du kamen, die denn da so reinmoderiert haben in den Song, weil ich ja die Songs aufnehmen wollte und dann daraus so ein Best-of-Tape erstellt habe. Auf jeden Fall habe ich an RSH sehr viel und NDR2, da gab es ja diese Hitparade. Ich frage mich aber auch, ob das heute noch relevant ist, Radio. Welchen Stellenwert hat Radio noch? Wir haben Podcasts, wir haben extrem viele verschiedene Formate, Social Media sowieso. Ich erlebe, dass das auch Ältere viel noch hören, weil sie das einfach kennen. Erreichen auch die Jüngeren noch? Wie erlebst du Radio heute?
Ich glaube, dass es immer noch die große Faszination Radio gibt, insbesondere des Lokal- und Regionalradios, weil du auf einen Schlag die Verkehrsnachrichten mitbekommst, das Wetter mitbekommst, die Nachrichtenlage und zwar vor Ort mitbekommst, ja, das ist ganz wichtig, und dir vertraute Stimmen hörst, wie zum Beispiel vom Morningshow-Moderator. Und deshalb ist es so einfach und erfolgt reflexartig morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit, das Radio anzumachen. Durchschnittliche Hördauer morgens 10 Minuten, weil die Leute zur Arbeit fahren.
Ja.
Und kriegst alles auf einen Schlag mit. Und deshalb funktioniert das weiterhin sehr, sehr gut, auch wenn natürlich der Wettbewerb riesig geworden ist. Im Übrigen nochmal zum Thema Fehmarn und weil du gerade DDR erwähnt hast. Fehmarn wäre fast DDR-Gebiet geworden.
Aha.
Als die Alliierten mit der Sowjetunion über die Aufteilung Deutschlands gesprochen haben in alliierte Zonen, da wollte die Sowjetunion unbedingt Fehmarn haben, um näher an Dänemark ranzukommen. Und es hat einen britischen Diplomaten gegeben, der gegengehalten hat und der immer noch mit einer Messingplatte am Heimatmuseum in Burg auf Fehmarn geehrt wird, weil er es der Sowjetunion ausgeredet hat tatsächlich. Und so ist Fehmarn dann Teil Deutschlands, der Bundesrepublik.
Es gibt noch eine andere krasse Geschichte, und zwar die weiteste Flucht über die blaue Grenze, also über die Ostsee, hat einen Rostocker Arzt geschafft. Ich erzähle das manchmal in Vorträgen, wenn es auch um Mut geht. Der hat nämlich gefühlt jahrelang trainiert und ist dann von Kühlungsborn, Ostseebad Kühlungsborn ist ja in der Nähe von Rostock, mit Neoprenanzug ins Wasser und ist bis Fehmarn geschwommen. 45 Kilometer, wurde gejagt, Gewitter, wow. Es gibt ein Buch darüber. Es wird immer am 9. November dann zum Tag der Deutschen Einheit rausgeholt, diese Story auch im NDR und so weiter. Und dann kommt er halt in Fehmarn raus und die Leute fragen, wer bist du, wo kommst denn du her? Ich komme aus der DDR.
Gabriel, ein kleiner Hinweis, es heißt auf Fehmarn.
Yeah, sorry.
Es ist eine Insel, wir sind ja keine Maulwürfe. Wenn du auf Fehmarn, jemals in Fehmarn sagen würdest, würdest du geteert, gefedert und auf einem Holzbalken zurück aufs Festland geschickt werden.
Ja. 2001 hast du Achtung gegründet, ne?
Genau, richtig. Da ging es los mit Achtung.
Wir wollen heute auch über Gründung reden. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, an dieses Risiko, das du ja auch eingegangen bist?
So habe ich es ehrlich gesagt gar nicht betrachtet, denn ich war in einem Alter, 30 Jahre alt, indem ich noch nicht diese großen Verpflichtungen hatte, die du zum Beispiel als 40-Jähriger hast. Ich hatte keine Hypotheken, ich hatte keine Kinder, wir waren noch nicht verheiratet, meine Frau und ich. Also es gab da keine großen Risiken. Und ja, hinzu kommt, zu dem Zeitpunkt konntest du ja loslegen mit einem Computer und einem Telefon. Mehr brauchtest du ja auch nicht. Und die Bürokratie war lange nicht solch ein Hemmnis, wie sie es heute ist. Also woran du alles denken musst, ne? Datenschutz, die Regeln der Berufsgenossenschaft und.
Eines der größten Hürden heute, ne?
Wahnsinn. Also das ist ja ein Grund dafür, dass die Zahl der Gründungen so stagniert über die vergangenen Jahre. Und dass es sich wenige zutrauen, zu gründen und dann danach, nach der Gründung, auch so viele scheitern tatsächlich. Also es sind Bürokratie und dann natürlich all die anderen Risiken, die es da noch so gibt.
Aber du bist in dieses Abenteuer einfach gestartet. Hast du dir Mitstreiter gesucht? Wie sah dein Plan aus?
Ich hatte gar keinen großen Plan. Also ich neige auch zu einer gewissen Blauäugigkeit und Naivität. Und das kann ja manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe mir gedacht, ich leg los. Und wenn das nichts werden sollte, dann höre ich nach 6 Monaten auf und werde wieder irgendwo Pressesprecher, Leiter Unternehmenskommunikation. Denn das war ja die Station vorher bei der Citibank. Da war ich Pressesprecher und für Media Relations verantwortlich. Mhm. Also hätte ich was anderes gemacht. Ich hatte nichts zu verlieren. Und ich erinnere mich auch noch dran, dass ich mit einem ehemaligen Mitstudenten gesprochen hatte und der mir sagte, als ich ihm die Idee geschildert habe, du weißt, du, für so eine kleine PR-Agentur mit 1, 2, 3 Leuten ist ja immer irgendwie Platz, ne? Ist dann deutlich größer geworden und ich hatte auch Startkunden, nämlich zum Beispiel meinen vormaligen Arbeitgeber Citibank, aber auch solche Unternehmen wie E-Multi Digitale Dienste und die IC E-Learning AG. Das waren alles so Unternehmen der New Economy Blase. Mhm. Gibt's heute gar nicht mehr, diese Unternehmen. Und ich habe einfach losgelegt. Und das ist auch etwas, was ich regelmäßig jungen Talenten sage. Wenn du 2 Dinge vereinst, nämlich eine große Leidenschaft für dein Thema. Und bei mir ist das Kommunikation. Deshalb bin ich so froh, dass ich diese Leidenschaft zum Job habe machen können. Wenn du diese beiden Dinge, Leidenschaft für das, was du tust und Kompetenz, du musst es natürlich auch noch können, verbindest, dann kommt der Erfolg. Der kommt. Und wir sind heute viel, viel größer und wir sind eine ganze Gruppe geworden, weil ich das Glück hatte, tatsächlich meine Leidenschaft zum Gründungsthema machen zu können.
Ihr seid also kurz vorm Jubiläum.
Das stimmt. Im kommenden Jahr werden wir 25.
Kannst du so ein Learning mit uns teilen, das du auch als Gründer gesammelt hast, das dir wichtig ist?
Ein Learning ist sicherlich, aber zu dem musste ich auch wirklich erstmal kommen und es hat mich viel, viel gekostet. Es hat mich Geld gekostet, Energie, Nerven gekostet, dass ich einfach viele Fehler gemacht habe, weil ich glaubte, alles machen zu können und als Gründer auch alles können zu müssen. Und ich habe so viele Fehler gemacht, Gabriel, das kannst du nicht vorstellen. Und die waren auch wirklich sehr teuer. Also Fehler bei Personalentscheidungen, Fehler bei Investitionen, Fehler und so weiter und so fort. Ich habe dann mich selbst reflektiert und festgestellt, es gibt so 1, 2 große Stärken, die ich habe. Und das sind eben Ideen, Kreativität, Kommunikation und ja die Fähigkeit, andere zu begeistern von den Ideen, könnte man auch verkaufen nennen. So. Und alles andere kann ich nicht. Ich kann nicht Struktur, ich kann nicht Prozesse, ich kann nicht Personal, ich kann nicht, und also diese Liste kannst du ellenlang weitermachen. Und ich habe mich dann entschieden, dafür die richtigen Leute zu holen, die das können und sie auch gut zu bezahlen, also für diese Kompetenz auch teuer zu bezahlen. Denn ansonsten hätte das nicht funktioniert. Also das Hauptlearning ist, werde dir bewusst, was du wirklich gut kannst und such dir für alle anderen Bereiche Leute, die die abdecken und lass dir das auch was kosten.
Das heißt, es geht auch um Reflexion, es geht darum herauszufinden, welche Stärken man hat und welche Schwächen vielleicht auch. Wie findet man das heraus? Es gibt ja viele Tests. Helfen die oder sagst du, das findet man eigentlich beim Arbeiten nur heraus?
Also wenn du in einem bestimmten Bereich regelmäßig Fehler machst, so, dann könnte der zu deinen Schwächen gehören, sagen wir mal so. Außerdem hilft es immer, Feedback zu bekommen. Und ich finde das so faszinierend, dass obwohl alle Fachbücher sagen, du solltest das nicht tun, aber immer noch in Gesprächen reflexartig erstmal auf die Schwächen gekommen wird und die Schwächen reflektiert werden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Gebirge. Also wenn du einen Gipfel hast, einen hohen Berg, ja, dann kann der doch nur sein, und ihn zeichnet ja aus, dass daneben tiefe Täler sind. Die Leute fokussieren aber immer erstmal auf die tiefen Täler, das sind die Schwächen, und nicht auf den Gipfel. Und das ist diese massive Stärke, die jede Person irgendwo hat.
Als wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben, 2021, das war in der Pandemie, das hat natürlich auch die Agenturwelt extrem beschäftigt. Wie seid ihr da durchgekommen?
Wir sind da überraschend gut durchgekommen, und das hatte mehrere Gründe. Einmal sind wir ja eine Agenturgruppe, die aus der PR kommt, und PR beinhaltet auch Krisenkommunikation oder die Vorbereitung auf Krisen. Und das ist ein kritischer Moment gewesen, und deshalb konnten wir damit auch sehr gut umgehen. Wir haben uns sehr gut drauf vorbereitet. Also ich erinnere mich noch dran, dass ich mit einem anderen Agenturgeschäftsführer kurz vor Lockdown gesprochen habe und ihm gesagt habe, wir haben Pläne erarbeitet, den Leuten Geräte nach Hause zu schicken, die Computer, den Artern auch ihre großen Rechner nach Hause zu schicken, sie auszustatten mit Tischen und. Und der antwortete, ach Mirko, das wird alles nicht so kommen. Wir waren da sehr gut vorbereitet und wir sind da auch gut durchgegangen, und uns hat auch geholfen, dass wir aufgrund der Mitgliedschaft in unserem Branchenverband GWA, dem Agenturenverband, verdammt gut vernetzt sind mit anderen Agenturen, die uns auch geholfen haben, ne? Und in der Zeit haben sich alle gegenseitig sehr gut geholfen, so dass wir nicht einen eigenen Hygieneplan entwickeln mussten, sondern den haben wir von einer großen anderen Agentur bekommen. Und das war der eine Grund, gut durchzukommen, und der andere Grund ist gewesen, dass wir so vielfältige Kunden haben, und das hat eine Resilienz geschaffen. Also wir haben Kunden, die profitiert haben von der Situation, weil sie im E-Commerce tätig waren, Telekommunikation zum Beispiel, aber auch Kunden, die Retailer sind oder eine Restaurantkette sind. Das heißt, einige haben profitiert, haben höhere Umsätze gemacht und deshalb auch mehr Geld in die Kommunikation gesteckt. Davon haben wir profitiert. Andere haben ihre Budgets zum Teil auf Null gefahren. Dazu gehört auch die Lufthansa, weil keine Flüge gingen und niemand geflogen ist. Und das hat sich gut austariert, so dass wir da wirklich Rekordjahre hatten in der Zeit.
Dann kam nachher die Diskussion auch nach der Pandemie auf, wie oft sehen wir uns? Wir haben uns hier gerade eure Räumlichkeiten angeschaut, Hamburg Hohe Luft, sehr hell, sehr offen, transparent, mit Wohlfühlatmosphäre, mit einer eigenen Bar.
Und dann hast du, sehr stolz sind.
Ja, das könnt ihr auch. Aber dann hast du natürlich nicht mehr 5 Tage die Woche alle Leute hier im Büro. Also welche Rolle spielt überhaupt noch das Büro für euch?
Eine sehr, sehr große. Und im Übrigen sprechen wir ja über mehrere Agenturen innerhalb der Achtung-Gruppe, und jede Agentur hat ihre eigenen Regeln. Und diese Regeln hängen auch davon ab, wann diese Agentur gegründet worden ist. Ich stelle fest, dass unsere Herkunftsursprungsagentur, Achtung, dass die mehr Anwesenheit im Büro braucht, weil sie in Zeiten gegründet worden ist, wo das eine größere Rolle gespielt hat. Andere Agenturen in der Gruppe, die in der Pandemie gegründet worden sind, sind viel stärker remote organisiert. Also ich glaube, dass so eine Agentur in ihrer DNA und überhaupt ein Unternehmen in der DNA trägt, ob es mehr Büro braucht oder remote verträgt. Ich glaube, dass Räume wichtig sind als Hort der Kultur, als Quelle der Kultur.
Kulturtankstelle meinte neulich mal jemand.
Sehr guter Begriff, sehr guter Begriff. Und wo du zusammenkommen kannst, wo Dinge passieren, wo du Dinge spüren und erleben kannst, also das ist remote nicht so möglich, fürchte ich. Du brauchst das schon, und selbst wenn du sehr stark remote organisiert bist, dann gibt es bei solchen Unternehmen ja auch Zusammenkünfte, ja, die ich komme auf den Begriff nochmal, weil ich den toll finde. Vielen Dank dafür. Kulturtankstelle.
Ich habe ihn auch noch geborgt, aber ich finde ihn auch super.
Ja, sensationell. Also ich glaube, Räume sind dafür sehr wichtig. Und deshalb haben wir in der Pandemie auch unsere Bar eingerichtet. Das haben wir mit einem Unternehmen gemacht, das tatsächlich sonst Bars baut für 5-Sterne-Hotels.
Corporate Bar.
Für 5-Sterne-Hotels in Barcelona, Madrid, London und so weiter. Also haben da wirklich investiert, um einfach einen tollen Raum zu schaffen, den wir aber nicht nur intern nutzen für Workshops oder Teamabende oder um Geburtstag zu feiern oder einen Pitch gewinnen, sondern wir machen dort auch Workshops mit Kunden, hat ja auch einen Launch-Bereich und wir machen dort auch Journalistenveranstaltungen.
Ihr habt ja, du sprachst schon von euren Töchtern, Tochteragenturen, auch eine Podcast-Agentur gegründet, ne?
Genau.
Kannst du uns da mal ein bisschen von erzählen?
Ja, es gab mehrere Gründe dafür. Der eine ist, dass ich ja selbst so eine sagenhafte Affinität habe mit Blick auf Audio, weil ich vom Radio komme. Und ich auf Felicia Mutterer gestoßen bin, die diese Leidenschaft teilt und als Fernsehmoderatorin ja auch diese Fähigkeiten und diese Kompetenz hat. Und deshalb haben wir uns gemeinsam entschlossen, wir machen Achtung Broadcast in Berlin und wir produzieren dort wirklich tolle Podcasts. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir dort nicht nur, jetzt verzeih bitte, wenn ich das so sage, lieber Gabriel, und ich will dir damit nicht...
Nicht nur Laber-Podcast?
Ja, du hast es gesagt, ich muss es nicht sagen. Nicht nur Laber-Podcast, also Talk, machen wir zwar auch, aber wir produzieren dort auch tolle Features, Reportagen und das ist es, was ich großartig finde, weil ich genau diese Art von Formaten generell im Radio sensationell finde und im Fernsehen natürlich auch, beziehungsweise als Dokumentation auf Netflix.
Also educational, könnte man sagen.
Zum Beispiel Podcasts für Kinder, B2B-Tech-Podcasts, also für Bosch haben wir da produziert, aber auch für NGOs haben wir produziert. Also das macht richtig viel Spaß und ja, das war die Grundidee.
Es geht ja um Aufmerksamkeit. Es geht darum, bemerkenswert zu sein, würdest du wahrscheinlich sagen. Das ist ja auch so die Frage, die ihr immer wieder stellt. Was ist bemerkenswert? Was macht denn ein Podcast heute bemerkenswert? Es gibt ja angeblich 64.000 im Dachraum. Wahrscheinlich sind die meisten auch schon wieder stillgelegt. Aber das ist so eine Zahl, die rumgeistert. Wie sticht man denn da raus?
Ich glaube, dass du bemerkenswert sein musst für diejenigen, die du ansprechen möchtest. Und vielleicht sind das ja auch nur 300 Personen. Das kann durchaus sein. Also Reichweite ist da gar nicht entscheidend. Wir haben mal eine Podcast-Serie für Lyngtech produziert. Zu deren Zielgruppe und Klienten gehören Stadtwerke.
Ja.
Stadtwerke. Und von denen gibt's ein paar hundert in Deutschland, soweit ich weiß. Und wir haben dort eigentlich fast alle erreicht, die wir dort in diesen Stadtwerken erreichen wollten, mit tatsächlich einem Hörspiel. Und in diesem Hörspiel gibt es verschiedene Charaktere in einem bestimmten Stadtwerk, Lünkhausen, glaube ich. Stadtwerke Lünkhausen. Und da gibt es so, das ist so ein bisschen Stromberg-mäßig aufgezogen und es soll um Digitalisierung gehen. Und da gibt es einige, die wollen das aussitzen und sagen, Mensch, das brauchen wir doch alles nicht. Und dann aber auch ein Treiber. Und das Unternehmen ist halt ein Partner der Stadtwerke, um zu digitalisieren und deshalb sind da Botschaften mit vermittelt worden und so ein Hörspiel zu machen, großartig, macht unglaublich viel Spaß.
Wie viele Tochteragenturen gibt's in Summe?
Operativ tätig sind 6. Wenn ich sage operativ tätig, bedeutet das, dass wir auch GmbHs haben, die nicht operativ tätig sind oder nicht mehr tätig sind. Also zum Beispiel die Achtung Experience, das ist unsere Tochtergesellschaft gewesen für den Digital Kindergarten.
Stimmt, auf
das
dem war ich ja auch mal.
Eventreihe gewesen, eine Kombination aus Messe und Event mit
toll.
Tausenden Besuchern. Und es sollte wieder einer stattfinden.
Der Name
hat
dann ist
aber
auch
nicht
cool.
stattgefunden, ja. Weil der erste Lockdown griff. Also es sind 6 operativ tätige Agenturen, die wir.
Ich war 18 oder 19 da. Habt ihr das dann jährlich zu der Zeit gemacht?
Ja, und im Jahr der Pandemie, also im Jahr des Ausbruches, sollte der Digital Kindergarten im Juni stattfinden, also wenige Wochen nach dem ersten Lockdown. Und ich weiß noch, dass wir quasi wetten wollten. Können wir ihn stattfinden lassen? Können wir nicht stattfinden lassen? Also jetzt im Nachhinein retrospektiv Wahnsinn, weil wir lange dachten, das wird stattfinden. Und wenn er stattfindet, wird dann ein riesengroßer Erfolg, weil die Leute nach so einem Lockdown ausgehungert sind. Wie gesagt, es ging dann ja noch viel, viel länger weiter.
Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, das zu reaktivieren?
Haben wir tatsächlich, aber wir müssten einen vollkommen neuen Anlauf nehmen. Und das ist wirklich, es zerreißt mir das Herz, an den Moment zurückzudenken, weil da wir wirklich durch die Decke gestoßen wären mit dem Digital Kindergarten. Denn wir haben zu dem Zeitpunkt mit, ich glaube, 5.000, 6.000 irgendwie Besuchern gerechnet. Und dann wäre das immer größer geworden, glaube ich. Aber wäre, hätte, könnte.
Ich erinnere mich, da habe ich noch Philipp Bündel kennengelernt, der dann später diese Culture Marketing Agentur Ambition gründete. Genau. Hatten wir hier auch im Podcast mal drüber gesprochen. Da ging es auch um Hip-Hop, unsere gemeinsame Liebe. Aber back to you. Lass uns noch übers Gründen reden. Ihr habt jetzt nämlich auch was ins Leben gerufen, das da helfen soll. Achtung, Co-Found. Erklär uns doch mal die Idee.
Ja, Achtung, Co-Found. Diese Idee ist eigentlich schon vor ein paar Jahren entstanden, als wir festgestellt haben, dass wir ja so vieles haben, was du als Agenturgründerin brauchst. Und sind dann dazu gekommen, wir könnten doch unsere Marke zur Verfügung stellen. Mittlerweile denken wir das ein bisschen anders, aber dazu noch mehr später. Wir können unsere Marke zur Verfügung stellen, wir können Kapital zur Verfügung stellen, wir können Eigenkommunikation, Eigenmarketing zur Verfügung stellen und dann so wichtige Shared Services, wie wir sie nennen, wie HR, IT, Controlling, Buchhaltung, überhaupt ein super Sparringspartner sein. Und deshalb können wir MitgründerInnen eigentlich eine Vollkasko-Gründung anbieten. Nämlich mit uns loszulegen, vom Start weg Credibility zu haben und Vertrauen zu genießen, weil du sagen kannst, ich habe gerade eine Agentur gegründet oder werde eine gründen in der Achtung-Gruppe. Achtung übrigens gibt es seit 24 Jahren, ist tätig für Unternehmen wie A, B, C, gewinnt viele Awards und so weiter. Wir geben das Kapital, wie gesagt, und unterstützen sofort mit ganz viel Rückenwind. Und im Grunde ist es so, dass du dir so 2 Jahre Aufbauarbeit sparst, weil du auch gleich schon erste Kundenanfragen bekommst und ja, das ganze Setup bekommst und musst dich auch nicht um Bürokratie kümmern, denn wir sorgen ja für alles. Wir sorgen dafür, dass von der ersten Sekunde an die Daten gebackupt werden und dass die, dass der Datenschutz eingehalten wird und. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen, im Grunde genommen öffnen wir uns auch für andere Ideen. Sie müssen nicht mehr verwurzelt sein in der Agenturbranche. Es können auch andere Themen sein. Mhm. Neulich erst hatte ich einen Gründer, der mit einem rund um ein Produkt im Babybereich mit uns gründen wollte. Ist dann nichts geworden aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber die Idee ist fantastisch.
Achtung Baby, hieß so nicht mal ein U2-Album?
Das ist aber der ganz wichtige Punkt. Es muss eben nicht mehr mit der Marke Achtung verbunden sein, sondern es kann eine ganz andere Marke sein, aber es kann trotzdem eine Idee sein, die Kapital braucht, die Unterstützung braucht, Marktzugang braucht, eine Entlastung in Sachen Bürokratie braucht und so weiter.
Mhm. Wir haben schon vorhin ganz kurz über die Hürden gesprochen. Bürokratie, 65% nennen das als zentrales Problem. Was erlebt ihr noch für Hürden?
Bürokratie ist eine Hürde, fehlendes Wissen ist eine Hürde, fehlende Erfahrung ist eine Hürde, ein fehlender Marktzugang ist eine Hürde. Du brauchst eigentlich für jede Idee ja auch Eigenkommunikation und Marketing. Manch einer, der zwar eine richtig gute Idee hat, sagen wir mal zum Beispiel im Tech-Bereich oder im Babycare-Bereich, wie eben erwähnt, hat vielleicht nicht die Fähigkeit und Kompetenz, das auch vom Start weg super zu vermarkten. Und da helfen wir aus mit dem, was wir können und an Bord haben. Und das ist eben sehr, 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 sehr viel.
Hast du auch selbst noch Ideen im Hinterkopf?
Ja, ich hätte Ideen im Hinterkopf, aber wir gehen ja nicht outbound vor. Hm. Das wird uns auch überlasten. Also wenn wir jetzt Territorien abstecken würden, in denen wir gerne gründen würden, um dann zu schauen, wer käme denn dafür in Frage und um dann anzusprechen, wäre das ein wahnsinniger Aufwand und dafür bräuchte es dann eigentlich auch einen eigenen Bereich, eine eigene Abteilung. Es ist aber so, dass ich mich vornehmlich darum kümmere. Warum? Weil mich Leute ansprechen, die in der Regel ja noch in einer bestehenden Arbeitssituation sind und ein bestehendes Arbeitsverhältnis haben und manchmal auch sehr namhaft sind. Und da muss ich persönlich antworten. Und das muss dann zunächst auch unter uns bleiben. Und dieses Vertrauen genieße ich dann auch. Und deshalb kann da nicht irgendwie ein Team drauf arbeiten und in dem Fall dann antworten.
Jetzt reden in Deutschland alle über die Krise. Gründen könnte ja eine Antwort sein, ja, in dieser Krise etwas Neues zu machen, zu starten, nicht abzuwarten, sondern mal zu machen. Wie erlebst du denn aktuell auch Unternehmen, mit denen du sprichst, zwischen wir sind irgendwie sehr beschäftigt mit dieser Unsicherheit, weil sich alles sehr, sehr schnell entwickelt, wir haben noch gar nicht über KI gesprochen, und andererseits auch irgendwie die Erkenntnis, die ich auch vermute bei vielen, wir müssen jetzt irgendwas tun, vielleicht sogar was gründen, vielleicht irgendwo mit reingehen. Wie erlebst du so die Gemengelage?
Ja, es ist eine sehr vielschichtige Gemengelage. In der Tat sind wir ja im dritten Jahr in Folge in einem Rezessionsjahr, und Wirtschaft wird durch Psychologie geprägt. Es gibt eine sehr große Zurückhaltung, was Budgets angeht. Es gibt große Unsicherheiten. Ich höre von anderen Agenturen, gerade von Werbeagenturen, dass die Pitches gewinnen, schon Leute einstellen und dann passiert aber nichts. Kommt kein Briefing, es startet kein Projekt. Und das ist eine sehr große Schwierigkeit, auch gerade mit Blick auf Planung. Dann kommt noch das große Thema KI hinzu. Aber gerade in solchen Zeiten sind ja Ideen gefragt und sind ja Innovationen gefragt. Ja. Es wird ja nachgefragt, Dinge anders zu machen, vielleicht effizienter zu machen, mal anders drauf zu gucken. Und das ist doch eine ganz, ganz große Chance für Gründung.
Absolut. Welche Rolle kann denn KI dabei spielen, uns, dass wir neue Ideen überhaupt entwickeln?
Naja, also mit KI Ideen zu entwickeln, ich glaube, das haben wir alle schon gemacht, ausprobiert. Das kannst du natürlich auch wirklich mittels KI-Agenten automatisieren. Auf jeden Fall vorbereiten. Meine Erfahrung im Augenblick ist, dass da immer noch mal jemand drauf gucken muss und dass da auch jemand bewerten muss. Das kann im Übrigen aber durchaus auch der Avatar einer Person sein, der die Jury bildet. Und deshalb kannst du KI großartig nutzen, um kreativ zu sein, aber die Ergebnisse auch gleich zu testen, also durch Personas testen zu lassen, anhand von Zielgruppendaten zu testen, aber auch einer Jury, die entweder aus echten Personen oder ihren Avataren bestehen.
Was glaubst du, was ist das Menschliche, was KI nie können wird?
Ich glaube, dass wir zwei Entwicklungen sehen werden. Die eine ist die, immer mehr, was automatisierbar ist, zu automatisieren. Auf der anderen Seite aber noch stärker auf den Menschen zu setzen. Und was heißt das? Das heißt, Menschen zusammenzubringen und etwas passieren zu lassen. Deshalb glaube ich auch an eine großartige Zukunft für Eventagenturen.
Ja, das glaube ich auch.
Menschen zu kontaktieren und Relations zu pflegen. Deshalb ist das auch eine riesengroße Chance für Agenturen, die aus der PR kommen. Also ich glaube, nie sind in den vergangenen 10 Jahren Kontakte zu Multiplikatoren so gefragt gewesen wie im Augenblick. Wir bekommen gerade Anfragen von Unternehmen, im Übrigen auch ehemaligen Kunden, die mit ihrer jetzigen Agentur nicht zufrieden sind und sagen, die hat irgendwie nicht so die Media Relations, keine guten Kontakte, aber ihr habt die doch, die zu uns zurückkommen dann, oder Unternehmen, die uns anfragen, weil sie wissen, dass wir gute Medienkontakte haben. Wir sind ja gerade durch die Agenturräume gelaufen. Ich habe dir unser Bistro mit der Bar gezeigt, wo fast wöchentlich Journalistenveranstaltungen stattfinden und manchmal 25 Journalistinnen von namhaften Medien dabei sind. Aber es geht dabei auch nicht nur um die Beziehung zu Medien, sondern auch zu Leuten, die Panels besetzen, Podcast-Hosts zum Beispiel, Multiplikatoren innerhalb von Verbänden. Also alle die, die in irgendeiner Weise Einfluss haben, Einfluss nehmen. Influencer gehören natürlich dazu auch. Und das ist der andere Strang der Entwicklung. Ich habe intern neulich mal so ein Chart gezeigt, auf dem die drei Kreise der künftigen Fähigkeiten, Kompetenzen gezeigt werden, die in einer Agentur gefragt sind. Und das eine ist der Kreis AI, Agent Leads. Das sind diejenigen, die aus ihrem Gewerk kommend, Art, Text, Projektmanagement, PR, vortrefflich KI-Agenten aufsetzen, nutzen können. Das andere sind die Relation Leads. Das sind diejenigen, die ein volles, früher sagte man, Adressbuch haben.
Die Account Manager.
Genau. Und die Handynummern, die E-Mail-Adressen etc. von Leuten haben, die eben bei Messen, Festivals bzw. Kongressen die Panels besetzen, die Bühnen besetzen, diejenigen, die Podcast-Hosts sind, RedakteurInnen und so weiter. Und dann gibt es die Team- und Agency- und Client-Leads. Das sind diejenigen, die intern Teams motivieren, für Kultur sorgen oder eben die Kundenbeziehung pflegen und zum Kunden fahren, fliegen, wie auch immer, um sich auf ein Abendessen zu treffen und zu horchen, was bewegt den Kunden gerade, welche Probleme gibt es. Und das wird noch eine Zeit lang dauern, bis der KI mit am Tisch sitzt und mit dem Kunden ein Abendessen hat.
Wir bräuchten ja bestenfalls so eine Aufbruchsstimmung in der deutschen Wirtschaft. Du bist ja im Austausch auch mit anderen Agenturen, mit anderen Unternehmen. Was macht dir Hoffnung, dass wir da hinkommen?
Mir macht Hoffnung, dass ich mit so vielen spreche, die so eine Aufbruchsstimmung bereits spüren und die Möglichkeiten, die Chancen sehen, die KI uns jetzt gibt, die aber auch die Chancen sehen, die generell Umbrüche im Markt mit sich bringen. Also in Deutschland hat das bis vor 4 Jahren etwa, vor 3 Jahren 30.000 Agenturen gegeben. 30.000 Agenturen. Die Zahl ist auf jetzt, ich glaube, 23.000 runter.
Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr.
Das wird, glaube ich, nicht mehr. Die Konsolidierung wird anhalten oder sich sogar verstärken. Und es schließen jede Woche Agenturen im Augenblick. Die kennen wir nur meist gar nicht. Das sind 5-6 Köpfe Agenturen. Manchmal sind sie auch größer und manchmal schafft es so eine Insolvenz dann auch als Headline in die Fachmedien. Aber das sind nur die wenigen Agenturen, die die Größe haben und die Bekanntheit, dass über sie gesprochen wird. Hinter jeder Agentur, die eine Headline erzeugt in der Horizont oder der Werben und Verkaufen, sind ja 100, die schließen. Und insofern findet da eine große Marktbereinigung statt, aber Marktbereinigung und Umbrüche bieten immer Chancen, immer große Chancen. Und insofern wäre das auch eine gute Zeit, eine Agentur zu gründen, die aber gleich from the scratch loslegt mit dem, was in Zukunft gefragt sein wird. Und das kann zum Beispiel sein, voll auf People setzen, voll auf Beziehung, voll auf Kontakte, ein riesengroßes Netzwerk zu
haben. Das wird ja KI auch nicht können, diese Beziehungsqualität, die von Vertrauen lebt.
KI kann helfen, Multiplikatoren zu identifizieren und regelmäßig auch mit Content zu versorgen.
Ja, informieren,
aber nicht sich zu treffen, miteinander zu sprechen, sich zu spüren. Und da sind wir wieder bei dem Zweck von Räumen.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir beide uns hier gegenüber sitzen und uns sehen und irgendwie spüren. Es wäre anders, wenn wir uns nur auf dem Bildschirm sehen würden oder uns hin und her schreiben würden.
Oder wenn unsere Agenten diesen Podcast irgendwann aufnehmen.
Ja, wobei die sich vielleicht weniger räuspern und noch geradere Sätze rausbringen, als wir beide ohnehin schon. Das könnte durchaus sein.
Und vielleicht gibt es dann so einen Regler, wie viel Prozent Humor und wie viel Prozent Fehler in den Sätzen, damit es authentisch ist.
Und es gibt den Authentizitätsregler.
Genau.
100% authentisch.
Aber diese Idee, dass Agenturen nicht nur berichten über Dinge, sondern auch mitwirken, Probleme zu lösen. Die gefällt mir gut. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon viele Denker und Kreative, die das gefordert haben. Auch einige, die damit sehr polarisiert haben, wie Amir Kassai zum Beispiel. Also das bringt uns ja nochmal zu der Rolle von Agenturen. Berichten wir nur drüber und sorgen wir für Aufmerksamkeit oder gucken wir uns wirklich auch das Problem an und schauen, wie wir es lösen? Ne?
Ich finde, man kann heute nicht mehr von der Agentur sprechen und den Agenturen. Dafür sind die einfach zu vielfältig geworden. Ich sag mal, wenn du eine Eventagentur bist und ein Unternehmen beauftragt dich damit, eine große interne Veranstaltung auszurichten, dann musst du dich jetzt nicht bis in die Tiefe mit dem Unternehmen, der Branche, den Produkten.
Ich weiß gar nicht, ob ihr eine interne Veranstaltung braucht.
Wenn du eine PR-Agentur bist, musst du dich ganz tief reinfräsen, weil du ja eine robuste Kommunikation aufsetzen können musst und eine Kommunikation, in der Fragen dann auch robust beantwortet werden können. Ich komme noch gar nicht mal auf solche Themen wie Krisenprophylaxe, Krisenkommunikation, Transformationskommunikation. Also als eine Agentur, die aus der PR kommt und ein PR-Herz hat, bist du es gewohnt, dass du dich ganz, 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 ganz tief reinarbeitest.
Was hilft dir, produktiv zu sein?
Spaß. Spaß hilft mir, produktiv zu sein. Und als CEO einer Agenturgruppe hätte ich ja eigentlich die Aufgabe, an der Gruppe zu arbeiten und die Gruppe weiterzuentwickeln. Und natürlich mache ich das auch. Aber weißt du, was für ein Spaß mir das macht, wenn ich eine Idee entwickle oder ein Konzept, das dann gut ankommt und das dann realisiert wird und das wirklich eine fantastische Wirkung zeigt. Das macht mir einen unglaublichen Spaß. Oder wenn ich in einem Team zu einer Idee beitragen konnte, die ich dann wirklich sehe und die Resonanz sehe und sehe, wie das funktioniert hat, das macht mir so viel Spaß und motiviert mich dermaßen, gibt mir so viel, wahrscheinlich ist es Adrenalin, würde ich mal sagen, schätzen. Auf jeden Fall passiert da was mit mir und deshalb macht mir das weiter Spaß. Es ist auch etwas, was mir wenige glauben, wenn ich denen das sage, dass ich zum Teil selbst an Texten feile oder an Headlines feile oder Ideen entwickle. Und manchmal sitze ich abends um 22, 23 Uhr am Rechner zu Hause und schreibe Ideen runter, die mir kommen, weil es mir einfach einen unglaublichen Spaß macht. Deshalb sage ich ja auch, ich habe das sagenhafte Glück. Und das ist ein größeres Glück, als im Lotto zu gewinnen, es sei denn der Jackpot beträgt 100 Millionen Euro. Ein größeres Glück, dass ich wirklich das, was mich mit Leidenschaft erfüllt, zum Job habe machen können.
Kennst du auch Stress?
Natürlich.
Also auch ungesunden?
Den kenne ich auch. Stress entsteht immer in Bereichen, die ich nicht so gut kann, üblicherweise. Also Stress entsteht nie in den Bereichen, die mir total viel Spaß machen und die ich richtig gut kann. Also Stress entsteht, bei Personalfragen, also oder wenn Prozesse aufgesetzt werden müssen oder irgendein Prozess nicht so richtig funktioniert. Also all die Bereiche, die ich dir geschildert habe, die ich nicht so gut kann und die außerhalb meines Spaß- und Kompetenzbereichs liegen.
Aber ich wollte auch nochmal auf mentale Gesundheit hinaus. Ein Thema, was ja zum Glück auch immer mehr besprochen wird, nicht nur in der Agenturwelt, sondern generell so in der Unternehmenswelt. Was tut ihr dafür, dass Mitarbeitende über diese Themen vielleicht auch sprechen? Und das war ja in der Vergangenheit oft so tabuisiert. Man hat natürlich über den gebrochenen Arm gesprochen, aber nicht über die eigenen Herausforderungen. Das war privat. Und jetzt kommt das Gott sei Dank immer mehr, dass man darüber spricht, nicht nur über Burnout-Prävention, sondern über all das, was so damit zusammenhängt. Wie geht ihr das bei euch an?
Wir arbeiten da mit einer externen Beratung zusammen, die im Übrigen auch eine anonyme Hotline anbietet für unsere Mitarbeitenden. Vor allen Dingen ist es aber Aufgabe tatsächlich unserer Teamleads, weil die größte Nähe haben und da auch sensibilisiert sind, entsprechende Phänomene, Verhaltensweisen etc. Zu erkennen und dann darauf zu reagieren und dann gemeinsam auch mit unserer Personalabteilung dann zu reagieren, das Gespräch zu suchen, Empfehlungen zu geben und so weiter.
Und dir hilft wahrscheinlich auch das Eisbaden.
Mir persönlich hilft auf jeden Fall das Eisbaden und mir hilft die Insel Fehmarn. Also ja. Wenn ich dort hinfahre und tatsächlich jetzt im Sommer irgendwie die Schuhe ausziehe und barfuß über den Rasen gehe, bin ich sowas von geerdet und komme sowas von runter. Und das ist wirklich mein Ausgleich. Das ist mein
Kraftort,
mein Kraft- und Zufluchtsort. Und da kann ich wirklich Energie tanken.
Schaltest du dann ab oder arbeitest du auch oder trennst du es überhaupt?
Ich trenne das nicht so wirklich, denn ich kann das nur noch einmal wiederholen und ich fürchte, ich langweile dich damit, lieber Gabriel, und ich fürchte, ich langweile diejenigen, die zu Hause an ihren Empfangsgeräten sitzen. Mir macht mein Job halt irre viel Spaß und deshalb, wenn mir dann zwischendurch eine Idee kommt, dann muss ich auch an den Rechner und die niederschreiben, oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine Sache nochmal weiter nachverfolgen sollte, mache ich mir sofort eine Notiz. Das geht ineinander über. Und deshalb könnte ich auch gar nicht irgendwie Stunden aufschreiben. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gearbeitet, jetzt eine halbe Stunde nicht, weil das einfach weil das einfach ineinander übergeht.
Ja. Gibt's ein Thema, das ist so ein Zukunftsthema, was dich gerade sehr fasziniert oder beschäftigt?
Das ist natürlich das Thema KI. Jetzt wird's platitüdenhaft, wenn ich das so sage, aber das ist auch das Thema Menschen, wir haben darüber gesprochen, und Kontakte und wie man vielleicht auch mittels KI zu einer Systematik kommt, das eigene Netzwerk, Agenturnetzwerk, also das Netzwerk mit Multiplikatoren, aber zum Beispiel auch Partnern, Dienstleistern, systematisch auszubauen und überhaupt auch erstmal zu erfassen. Häufig besteht das Netzwerk einer Agentur ja aus den Netzwerken der einzelnen Personen in der Agentur. Wie also werden die erfassbar? Wie können die qualifiziert werden? Wie sind sie dann nutzbar? Und wie lässt sich dieses Netzwerk immer weiter ausbauen? Das ist nicht so profan, wie es klingt, und auch nicht so einfach lösbar. Haben schon ganz andere versucht, ihre beispielsweise Vertriebsmitarbeiter in einem Unternehmen dazu zu bringen, alle Kontakte in eine Datenbank einzutragen und die zu erfassen. Und es ist halt ein People-Business, ne? Also wir sind ja kein E-Commerce-Unternehmen, das automatisiert Datensätze erfasst, sondern das hängt alles an persönlichen Beziehungen. Hm. Und das ist so eine Frage, mit der ich mich gerade beschäftige.
Hm. Mirko, vielen Dank.
Wie, was? Ist schon Ende? Ich könnte stundenlang mit dir plaudern.
Ja, wenn du noch einen Punkt hast, der dir wichtig ist, dann teil den gerne noch mit uns. Wir haben über Gründen gesprochen, das hat mit Mut zu tun, über Experimentieren, auch gerade in dieser nicht so leichten Zeit. Gibt es noch etwas, was du uns abschließend mitgeben möchtest?
Ja, in der Tat, mit Blick auf die Co-Found-Plattform, die wir da gebildet haben und auf der wir ja jetzt schon einige Gründungen hingelegt haben. Ich habe mit 30 Jahren gegründet, habe ich dir gesagt. Ich hatte keine Verpflichtungen, keine großen finanziellen Verpflichtungen und konnte deshalb das Risiko eingehen. Wir wenden uns ja an Menschen, die durchaus in dem Alter sind, aber auch älter sind und vielleicht größere Verpflichtungen haben und wollen denen eben diese Risiken nehmen. Deshalb sprechen wir ja auch von der Vollkasko-Gründung. Vollkasko einmal, weil wir die finanziellen Risiken übernehmen, aber weil wir auch den Rückenwind geben, damit es auch wirklich ein Erfolg wird. Und das heißt, das können auch diejenigen sein, die Kinder haben, die Familie haben, ein Haus haben, eine Hypothek zu bedienen haben etc. An die wenden wir uns auch. Und wichtig ist, glaube ich, der Punkt, dass es nicht unbedingt eine Agenturidee sein muss, sondern auch was ganz anderes sein kann und wir da gerne helfen und unterstützen. Einmal natürlich aus Eigeninteresse, um so auf diese Art und Weise zu wachsen, aber auch um tatsächlich in der Gesellschaft was zu tun, denn es muss uns allen ein Anliegen sein, dass es mehr Gründungen in Deutschland gibt. Es kann nicht sein, dass die Zahl der Gründungen stagniert, denn eine Gründung bedeutet immer auch Innovation, neuen Angang und das ist eine Frischzellenkur für die ganze Wirtschaft und unsere Gesellschaft und deshalb brauchen wir mehr Gründungen und brauchen mehr GründerInnen.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Eine letzte Frage fällt mir doch noch ein. Ich würde gerne nochmal über euren Wald sprechen. Auch eine schöne Geschichte. Besser gesagt, es ist ja erstmal Storydoing, bevor man Storytelling dann betreibt. Ihr habt euch nämlich mit dem Thema Aufforstung beschäftigt oder tut es immer noch. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben uns irgendwann mal überlegt, wie können wir über ja die Nachhaltigkeitshygiene hinaus was Bemerkenswertes tun, denn bemerkenswert ist der Begriff, der uns hier immer umtreibt. Das ist unsere Messlatte, aber das ist unser Versprechen in den Markt. Was können wir da Bemerkenswertes tun? Und dann sind wir zu der Idee gekommen, wir kaufen Land und forsten dieses Land auf und machen das aus den Gewinnen am Jahresende und verwenden einen Teil, um Flächen zu kaufen und danach aufzuforsten. Und dafür haben wir uns einen Partner gesucht, nämlich Wohllebenswaldakademie. Und die helfen uns dabei, beraten uns, weil wir dort alten europäischen Mischwald wieder entstehen lassen, so wie es den vor Jahrhunderten gegeben hat und der auch resilient ist mit Blick auf die Effekte des Klimawandels. Und so haben wir erstmal 3 Hektar gekauft in Brag bei Hamburg und haben die aufgeforstet und haben dann nochmal 6 Hektar in Nordhastedt gekauft. Und wir haben um und bei, ich glaube, 30.000 Setzlinge mittlerweile gepflanzt, die, wenn du in Brag mal vorbeifährst und du dürftest auf dem Rückweg daran vorbeikommen, liegt direkt an der A1, dann siehst du, dass die schon so ja menschengroße Bäume geworden sind. Also die wachsen da sehr, sehr schnell und ich finde das toll. Ich finde es auch toll, weil es eine Kommunikationsplattform wird. Hm. Insofern, als dass wir unsere Kunden daran beteiligen, die natürlich mit ihren Umsätzen dazu beitragen. Hm. Aber wir haben auch schon zu Weihnachten mal Waldhonig verschenkt oder so ein Waldmemory unseren Kunden geschickt und ja, sensibilisieren da für die Relevanz des Themas Wald und es wird auch darüber hinaus in Zukunft eine Kommunikationsplattform sein. Wir haben mit Mitarbeitenden zusammen gepflanzt. Wir werden Kunden mal dahin einladen. Wir werden für die Kinder von Kunden und Mitarbeitenden dort auch mal Waldführungen machen, irgendwie so, dass denen Wald erklärt wird. Und insofern ist das eine Idee, die im wahrsten Sinne des Wortes
Waldbaden statt Eisbaden.
Waldbaden wäre dann auch möglich.
Ja, cool. Tun wir alles in die Shownotes, sowohl Co-Found als auch nochmal die Waldgeschichte. Schöne Bilder. Dir dann auch viel Spaß wieder beim Baden, wenn es kälter wird. Das ist ja auch das Schöne. Der Winter hat seinen Schrecken verloren. Man freut sich schon drauf, oder?
Eine 18 Grad warme Ostsee ist mir definitiv zu warm. Ich freue mich darauf, dass sie wieder kält.
Ja, ich setze mir mal so einen falschen Schnurrbart auf, damit mich die Leute nicht erkennen, wenn ich im Sommer reingehe. Mirko, vielen Dank.
Danke dir
für deinen Besuch. Alles Gute für Erfolg und bis bald hoffentlich. Ne?
Danke.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge, die große 348. Nächste Woche dann die 349 am Dienstag und die große Jubiläumsfolge 350 am Freitag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören von dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch euer Feedback gebt. Schreibt mir dazu einfach eine Mail, geht über meine Website gabrielrath.com oder über LinkedIn oder über TikTok oder wie auch immer. Ich bin auf all diesen Plattformen auch am Start. Ihr findet die Links zu diesen Social-Plattformen hier in den Shownotes. Außerdem sei natürlich auch nochmal hingewiesen, die LinkedIn-Page von Mirko, die Website von Achtung und selbstverständlich auch das GründerInnenportal Co-Found. Alles in den Shownotes. Checkt das mal ab und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.